Liebe Kontrafunkhörer, manchmal ist es einem fast unheimlich, wenn man aus berühmten Filmen prophetische Passagen direkt auf die Gegenwart beziehen kann. So wie hier die wunderbare Gender-Szene von der Volksfront von Judäa aus dem Film Das Leben des Brian von Monty Python.
Ich muss dir sagen, Rich, jede antiimperialistische Gruppe wie die unsere muss eine solche Interessendivergenz innerhalb ihrer Machtbasis reflektieren.
Einverstanden. Francis?
Ja, ich glaube, Judiths Gesichtspunkt ist sehr stichhaltig. Vorausgesetzt, die Bewegung vergisst niemals, dass es das unveräußerliche Recht eines jeden Mannes ist.
Oder Frau.
Oder Frauen. Dass er sich selbst frei
Oder
macht.
Sie sich selbst.
Oder sie sich selbst.
Einverstanden.
Danke, Bruder.
Oder Schwester.
Oder Schwester.
Ja, liebe Brüder und Schwestern des Kontrafunks, über das Gendern wird im deutschsprachigen Raum eine hitzige Debatte geführt. Die Argumente der Gender-Befürworter sind, dass das generische Maskulinum unnatürlich ist und auch zur Unterdrückung der Frau irgendwann mal eingeführt wurde. Denn angeblich habe es schon im Mittelalter den Gebrauch des weiblichen Genus gegeben. Ich begrüße nun zum Thema Gendern hier bei Kontrafunk aktuell Katharina Stati. Sie ist Professorin für deutsche Sprachwissenschaft an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Guten Tag, Frau Stati.
Guten Tag.
Erstmal so ganz generell, wie erklären Sie sich die große Aufregung um das Gendern?
Ja, das Gendern hat natürlich etwas mit der Sprache und ihrer Verwendung zu tun und mit Eigenschaften, die für den Menschen wichtig sind. Sprache ist ja an sich für unsere Identität wichtig und daher verstehe ich ganz gut die Aufregung darüber, denn Sprache durchdringt viele Bereiche unserer Gesellschaft und auch unseres Lebens. Daher ist es nicht verwunderlich, dass immer wieder Belange, die mit Sprache zu tun haben, zu Aufregung führen.
Warum ist es denn für Sie in Ordnung, wenn ich Gast, Richter, Schaffner oder Arzt sage?
Es ist richtig, das zu sagen und alle Personen damit zu meinen, unabhängig von Geschlecht, weil diese Bezeichnungen Wörter sind, die verschiedene Personengruppen bezeichnen, unabhängig von deren Geschlecht. Also Gast oder Arzt oder Richter sind Wörter, die zwar grammatisch das Genus Maskulinum haben, aber dieses Genus ist eine Eigenschaft von Wörtern. Und wir dürfen nicht die Eigenschaften von Wörtern mit Eigenschaften von Personen durcheinander bringen. Die Eigenschaften von Personen wären zum Beispiel das Geschlecht, aber das grammatische Genus ist eine Eigenschaft von Wörtern. Und diese Wörter werden so verwendet, dass sie sich eben auf Personengruppen beziehen, zum Beispiel sowas wie Arzt oder Richter. Das ist ein gutes Beispiel. Richter wird ja abgeleitet vom Verb richten, das Wortbildungselement er. Und dieses Wortbildungselement führt dazu, dass das Wort Richter gebildet wird, das das grammatische Genus Maskulinum trägt, aber grundsätzlich eine handelnde Person bezeichnet, die Person, die eben richtet, ohne dass ein spezifischer Geschlechtsmarker dabei ist. Natürlich kann dieses Wort dann auch für Personen männlichen Geschlechts verwendet werden und das kreiert eine Mehrdeutigkeit. Also diese Wörter sind eben mehrdeutig zwischen einer Lesart männliche Person oder eben nicht spezifiziert für Geschlecht und das führt natürlich zu Schwierigkeiten oder das ist dann der Punkt, an dem die Diskussion losgeht.
Sie haben ja auch argumentiert, dass das generische Maskulinum gewisse Informationen bewusst weglässt, also Alter, Geschlecht, Nationalität, Fachrichtung und so weiter. Könnte man vielleicht an dem Umkehrschluss sagen, dass die Befürworter des Genderns einfach durch das Sichtbarmachen solcher Informationen auch so eine Art Identitätspolitik bedienen wollen oder bestimmte Opfergruppen markieren, um Vorteile daraus abzuleiten?
Das könnte natürlich der Fall sein, aber das kann ich natürlich nicht beurteilen. Das mag sein, aber das kann ich so jetzt aus sprachwissenschaftlicher Sicht nicht sagen. Der Punkt ist, dass man in der Sprache eben nicht alle Eigenschaften von Referenten, also Dinge, über die man spricht, weder Personen noch andere Sachverhalte immer sichtbar machen kann. Denn wenn man das machen würde, dann wäre Sprache ein ziemlich ineffizientes Kommunikationsmittel und das ist es eben nicht. Sprache ist eben ein sehr effizientes Kommunikationsmittel und daher ist es immer völlig normal, dass man in bestimmten Gesprächssituationen Dinge hervorhebt, also dass man über bestimmte Dinge explizit spricht und andere eben ausblendet. Und in Kontexten, in denen es um eine Eigenschaft, einen Beruf oder eine Tätigkeit geht, steht eben Geschlecht nicht im Vordergrund. Daher hat die Sprache Mechanismen, das auszublenden. Und wenn man das in diesen Kontexten eben explizit machen möchte, dann kreiert man sprachliche Formen, die sehr schwierig sind, sehr unökonomisch sind. Und da habe ich auch meine Zweifel, dass ich so etwas durchsetzen kann.
Und es scheint schon ziemlich lange so zu gehen, dass man so spricht in Deutschland. Denn kommen wir mal zu dem angesprochenen Fall. Eva Trutkowski, die am Berliner Leibniz-Zentrum für allgemeine Sprachwissenschaft zur deutschen Grammatik forscht, und Helmut Weiß, Professor für historische Linguistik an der Goethe-Universität Frankfurt, haben sich mit einem Text in diese ganze Debatte eingeschaltet, der die Freunde und Freundinnen des Genderns argumentativ in Not bringen dürfte. Er belegt nämlich, dass eine Ihre Thesen einer historisch-wissenschaftlichen Überprüfung offenbar nicht standhält. Erklären Sie ganz kurz, warum die beiden vielleicht recht haben könnten.
Ja, die Studie von Trutkowski und Weiß ist sehr interessant, weil sie zeigt, dass das generische Maskulinum schon seit den Anfängen der deutschen Sprache belegt werden kann. Und die Kollegen machen das anhand von Wörtern, die eben explizit nicht Berufsbezeichnungen sind, so etwas wie Zeuge oder Nachbar und Gast, weil dadurch eben durchaus auch Frauen bezeichnet werden konnten. Das Argument der Genderbefürworter ist ja häufig, dass man das generische Maskulinum erst dann gebraucht, wenn auch Frauen bestimmte Berufe ergreifen. Und wenn man sich dann auf Wörter konzentriert, die mit Berufsbezeichnungen nichts zu tun haben, dann kann man sehen, dass schon in frühesten Quellen durch diese Wörter auch Frauen bezeichnet werden, also ganz explizit durch den Kontext. Und das haben die Kollegen Trutkowski und Weiß in diesem Aufsatz gezeigt. Und damit liefern sie den Nachweis, dass diese Wörter durchaus generisch gebraucht wurden. Was mich nicht weiter überrascht, denn wenn man auch in andere ältere indogermanische Sprachen schaut, wie Latein oder Altgriechisch, dann findet man auch dort das generische Maskulinum. Also das ist eine sehr gute, sehr interessante Studie und auch eine sehr wichtige Studie, aber überraschend fand ich das Ergebnis nicht.
Was ist mit dem gerne wiederholten Argument, dass Gendern sei Teil eines natürlichen Wandels? Dann führen wir diesen Wandel halt eben aktiv herbei.
Wenn man das so herbeiführen möchte, dann kann man eben nicht von einem natürlichen Sprachwandel sprechen, sondern von einer sprachlichen Intervention. Also das ist dann quasi Sprachpolitik. Das kann man so sehen und kann es natürlich anstoßen. Und dann kann man abwarten, ob sich dann ein natürlicher Sprachwandel oder ein Sprachwandelprozess in der Folge durchsetzt. Das bleibt in der Tat abzuwarten, was da in der Zukunft passiert. Aber in seinen Ursprüngen ist das Gendern ganz klar kein natürlicher Sprachwandelprozess, denn er wurde ja institutionell angestoßen. Und man sieht das ja auch daran, dass es an verschiedenen Institutionen unzählige Leitfäden gibt, wie man gendern könnte. Das ist der Versuch, sprachliche Formen durchzusetzen oder eben zu propagieren, vorzuschlagen, was der natürliche Sprachwandel nicht braucht. Also der natürliche Sprachwandel vollzieht sich eben auf natürliche Art und Weise, ist häufig auch unbemerkt, geschieht unbemerkt von der Sprachgemeinschaft und dauert auch sehr viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte in der Regel. Und führt auch nicht zu so großen Umwälzungen, wie das jetzt die Gender-Thematik zum Ergebnis hat. Ich muss da ganz klar sagen, dass das Gendern nicht vom Ursprung her kein natürlicher Sprachwandelprozess ist, aber natürlich jetzt in der Folge zu Sprachwandel führen kann.
Müssten Sie als Wissenschaftlerin nicht auch Freudensprünge machen, weil man sich inhaltlich mit der Sprache beschäftigt und dass da so viel drüber gesprochen wird und Sie quasi Ihre Argumente auch mal darlegen können?
Das ist in der Tat sehr erfreulich, dass man versucht, in der Öffentlichkeit auch über Sprache zu sprechen und sich darüber Gedanken zu machen. Das kommt nicht immer vor. Man findet das manchmal, wenn sich Leute auch über Lehnwörter aufregen oder andere Dinge. Und jetzt findet tatsächlich eine Diskussion über Sprache statt. Allerdings sieht man auch sehr häufig an Beiträgen, die auch in den Medien stattfinden, dass sehr wenig sprachliche Bildung verbreitet ist, was sehr bedauerlich ist. Man sieht auch eben, dass durch die Schule sehr, sehr wenig sprachliche Bildung in der Gesellschaft verbreitet wird. Und das finde ich sehr schade. Und das wäre jetzt eigentlich auch ein guter Moment, das zu ändern, sich also mehr mit Sprache, mit dem Fundament von Sprache zu beschäftigen Und man muss auch natürlich sagen, dass ein so komplexer Gegenstand wie Sprache nicht durch ganz kurze Beiträge oder einfach so Talkshows im Fernsehen oder in kleinen Zeitungsartikeln, dass man da natürlich nicht die Komplexität des Gegenstands fundiert darstellen kann. Und somit kommt es auch zu Missverständnissen. Das muss man natürlich auch sagen. Das ist so die Kehrseite von diesem Phänomen.
Also wunderbare historische und sprachwissenschaftliche Eindrücke zum Thema Gendern haben wir von Katharina Stati bekommen. Sie ist Professorin für deutsche Sprachwissenschaft an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster. Vielen Dank für Ihre Ausführungen und für Ihre Zeit.
Sehr gerne. Ich danke Ihnen.